Gekocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Mein Kalender geht falsch. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 175. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recki Reck im Freistaat Eifel. Heute am 30. Januar 1933, wir haben ja September. Und wir haben auch 24, ist ja, also 2024, ich habe mich da viel vertan. Aber es fühlt sich alles so falsch an.
Ja, es fühlt sich alles an wie zur Zeit der Machtergreifung.
Weißt du, was das Schlimme ist? Ich bete, obwohl ich nie bete. Seit einigen Wochen gucke ich immer um 19.33 Uhr auf mein Handy. Das passiert wirklich jeden zweiten Tag. Und ich denke, dachte schon die ganze Zeit, was ist denn diese Scheiße? So, Thüringen, Sachsen.
Ja. Das ist ein böses Omen.
Ich will nicht mehr drüber sprechen, als lass uns die Mauer einfach wieder zusammenbauen.
Ja. Ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, dann lass den Höcke doch mal machen. Also nichts hat funktioniert. Jede Strategie, die die demokratischen Parteien versucht haben, die AfD zu schwächen oder zu stellen mit Argumenten und so, hat ja nicht funktioniert. Dann muss man die in Thüringen einfach mal machen lassen.
Da werden die aber ganz schön auf die Schnauze fliegen. Naja.
Ja, ja. Es ist ein gefährliches Experiment, aber machen lassen.
Naja, So. Mehr habe ich dazu tatsächlich nichts zu sagen.
Nee. Ich bin ein wenig gespannt, aber es wird noch Folgen haben, die wir nicht so erwarten. Also hier, die CDU ist ja eine Schlüsselfigur, eine Schlüsselpartei in dieser Nachwahlsituation.
Naja, BSW ist mehr Schlüssel, finde ich.
Ja, also die einzig demokratische Partei, die jetzt irgendwas tun kann, ist die CDU, wenn man die AfD nicht gewähren lässt.
Ja.
Also, da werden noch Brandmauern fallen, glaube ich.
Ich will das alles gar nicht denken, eigentlich.
Nee. Lass uns was Schönes reden.
Ja. Hast du was richtig Schönes?
Ja, schön.
Ja, erzähl mal. Ich habe auch was richtig Schönes erlebt.
Gestern, am 4. September, war Tag der Currywurst.
Ah, das Berliner Nationalgericht.
Ja, angeblich erfunden im September 1949 von Hertha Heuver in Berlin. Aber es gibt Wursthistoriker, die behaupten, dass es schon in den 30ern Currywurst im Ruhrgebiet gab. Und als Lokalpatriot unterstütze ich natürlich diese Meinung.
Ich habe das letztens auch irgendwo gesehen, dass das Berliner, also Bundesland, Nationalgericht, die Currywurst sein soll. Mhm. Weil ich dachte, oh, da wird das Ruhrgebiet aber ganz schön was gegen haben, obwohl das Ruhrgebiet für sich stehend natürlich kein Bundesland ist, aber
Ähnliches.
Ist ja schwierig, ne?
Ja, schwierig. Und ich bin ein bekennender Currywurst-Fan, also Fritten-Currywurst finde ich super, aber leider, das ist ja mein Thema im Moment, schmeckt das inzwischen überall gleich, weil alle die gleichen Eimer Soßen und das gleiche Curry außer Packung nehmen. Früher wurde sowas zum Teil wenigstens noch selbst produziert in der Frittenbude.
Ja, wobei diese ganz klassische warme Currysoße, wo das Pulver drüber kommt, man erwartet, jetzt stell mal vor, du gehst in so eine ganz klassische Pommesbude rein und dann haben die da ihr eigenes Rezept, was ganz anders schmeckt, als du erwartest, weil du da gerade nach dem Baumarkt rein stolzierst.
Ja, wenn das gut ist, finde ich das super. Ich kenne einen Foodtruck, der steht sogar in der Eifel, in Bad Münstereifel, von einer Kölner Firma.
Früher nannte man das Imbisswagen.
Imbisswagen, genau. Und der hat seine eigene Currysoße. Mhm. Und die ist Hammer. Die ist wirklich gut.
Ich bin gerade aktuell, wo wir gerade bei Imbisswägen und Foodtrucks sind. Ich bin auf der Suche, falls du oder einer der Zuhörerschaffenden einen Tipp hat, ich bin auf der Suche nach einem Foodtruck, der Käsespätzle anbietet.
Oh, hier, also im Westen Deutschlands schwierig.
Ja, egal. Also ich sag mal so, es müssen 100 Leute bekatert werden. Mhm. Vielleicht lohnt sich da auch eine Anfahrt. Man weiß es ja nicht.
Interessant. Interessant. ist das für eure Weihnachtsfeier?
Es gibt wirklich, ohne Scheiß, gerade diese irgendwie ja Schnapsidee auch so ein bisschen, aber also halt ein Käsespätzle zu machen oder anzubieten. Und bisher trifft man nur auf freudige Gesichter. Also, bisher hat noch keiner, der den Vorschlag gehört hat, hat gesagt, boah, nee, lass lieber was Vernünftiges machen, sondern alle. Weil es gibt so, wir haben mal geguckt, es gibt schon so geile Käsespätzle-Foodtrucks, aber die sind alle nicht kaufbar oder nicht buchbar, die dann verschiedene Varianten anbieten, vegane Alternativen, wenn du möchtest. Dann kannst du mit Käsespätzle kannst du ja im Prinzip sehr viel machen.
Das stimmt.
Alle sind also satt, alle können dann vernünftig Weihnachtsfeier saufen, das ist doch super.
Ja.
Kostet nicht so viel.
Boah, es gibt bestimmt welche.
Ja.
Ja, lieber.
Also wer dann
Hörschaffenden hat,
gerne.
Ja. Apropos Weihnachten, ich habe gestern angefangen, unseren neuen Weihnachtssong aufzunehmen. Erste Spuren aufgenommen.
Okay.
Es ist schon wieder soweit. Man muss
sowas man muss natürlich
früh genug.
Ja. Wie lang ist denn der andere Weihnachtssong her? 2 Jahre, ne?
Nee, das war letztes Jahr.
Nee.
Kommt mir auch vor, als wäre es Jahre her gewesen.
Im letzten Jahr war das?
Ach, guck an. Und da habe ich sogar eigentlich viel zu spät damit angefangen, weil ich die Idee erst sehr spät hatte.
Jetzt gut, aber jetzt,
im Sommer an.
Jetzt haben wir den 5. September, da ist, ja, gut. Pass auf, ich war am Freitag auf einer, eben nicht Weihnachtsfeier, sondern auf, manchmal gibt es ja auch so ein Sommerfest.
Sommerfest.
Gibt's ja auch. War ich am Sommerfest. Und wo kann man das besser veranstalten als im Kölner Zoo? Im Kölner Zoo abends.
Warum nicht?
Und das wusste ich gar nicht. Die haben da eine Event-Location im Kölner Zoo.
Wo denn da? Also mitten zwischen den Tieren?
Nee, vor. Also es gibt sogar zwei, mehr oder weniger. Es gibt einmal so die normale, die ist vorne, das ist vorne das Hauptrestaurant.
Ja.
Und dann gibt es noch so eine Villa. Das ist so ein altes Zoogebäude und das ist aber so ein bisschen schick, das ist mehr so für Hochzeiten, glaube ich. Aber das ist mehr oder weniger mitten zwischen den Tieren und wenn man da dieses Firmen-Event quasi bucht oder eine Feier bucht, dann können alle, die auf die Feier eingeladen sind, den ganzen Tag vorher umsonst in Zoo mit Begleitperson plus eins.
Cool.
Was wir natürlich auch dann genutzt haben und nachmittags im Zoo waren und dann abends auf die Party und dann, Zoo macht ja um 18 Uhr zu, und dann wurden wir aber alle, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das waren, 150, 200, wurden alle als Gruppe dann zu den Seehunden geführt. Und dann gab es eine Exklusiv-Solo-Vorstellung bei den Seehunden, wie die nochmal gefüttert wurden abends. Und dann ist man zurück und dann war das Buffet fertig. Und dann haben wir neben dem Kölner Hennes, also hier neben dem FC Kölner Maskottchen, der im Zöllner Co. wohnt, habe ich dann Abend gegessen. War irgendwie ganz witzig.
Glaube ich. Ist gut.
Also ich will nicht wissen, was das gekostet hat, die auszurichtende Firma, aber es war irgendwie witzig.
Das war eine Firmenfeier, keine private.
Nee, das war eine Firmenfeier.
Ja, die können ruhig mal was springen lassen.
Ja, aber irgendwie so als Event fand ich das ganz geil.
Nee, coole Sache.
Jetzt, wie da vor Ort auch und teilweise die Gespräche, kommen jetzt bestimmt die ganzen Tierschützer auch auf den Plan, ne? Wie man sowas im Zoo machen kann. Aber du glaubst gar nicht, was abends so im Zoo noch bei den Tieren los ist. Die tun, als wir sind so, keine Ahnung, die Runde sehr spät gegangen, so dass wir wirklich um 18 Uhr dann auch an der Location ankamen. Und da denkt man schon, die Tiere gehen alle ins Bett. Und der Gorilla hat uns auch so angeguckt, so von wegen so, ey, sag mal, seid ihr bescheuert? Ich hab Feier.
Ich hab Feier.
Nee, als wir dann später, also ne, das, da konnten wir dann nur noch mit Begleitung quasi in der Gruppe, da wurden wir sehr zusammengehalten natürlich, durch den Zoo gegangen sind, die Giraffen waren draußen, die Zebras waren draußen, die kommen dann alle nochmal raus. Ja, weil klar. Die dann wissen, dann ist Ruhe. die tun nur so, als würden die ins Bett gehen.
Ich war mal irgendwann mit meiner Tochter im Kölner Zoo und an einer Seite des Zoos, da ist das Zoogelände sehr nah an so einer, einer ganz normalen Wohnstraße, so mit so
fünfstöckigen. Flora-Straße.
Ja.
Und also da grenzen da sind hier die ganzen Vogelvolieren und so die Seerobben und so, das grenzt quasi an den Garten der Häuser.
Ja, ist das nicht geil? Stell dir mal vor, du wohnst da und vom Balkon aus kannst du abends die Giraffen beobachten.
Ich glaube nicht, dass das so geil ist. Also weil zum einen da die Ecke stinkt total. Hm. Also nach Tier. Und das, was bei Tier hinten rauskommt. Und dann, ich weiß nicht, ob das auch nicht wahnsinnig laut ist. Hm.
So ein bisschen wie Safari-Urlaub, oder nicht? Wenn du abends auf dem Balkon sitzt, ein Bierchen und guckst dir die Affen an.
Also was die da in den höheren Etagen auf jeden Fall sehen können, ist, die können auf jeden Fall in das Elefantenareal reingucken. Mhm. Und so ein paar Sachen siehst du auf jeden Fall.
Das ist doch cool. Bestimmt sehr hohe Mieten.
Die Gegend da, also das ist ja zwischen Zoo und der Flora, also ist auch heißt auch Florastraße. Ich glaube, das ist insgesamt da sehr teuer.
Ja. Yeah.
Auf der anderen Seite vom Zoo gibt es dieses, also dann zwischen Zoo und dem Rhein gibt es dieses AXA-Hochhaus. Mhm. Ich glaube, da sind die Wohnungen jetzt nicht so teuer und da kannst du bestimmt wirklich mit dem Fernglas richtig gut gucken.
Oh ja, so aus dem 15. Stock oder so. Mhm.
Ja. Ja, so viel dazu.
Ja. Ich habe noch was zur aktuellen Wiedervereinigung. Die Oasis Reunion heißt das ja so schön.
Die ja, Tickets. Zum Glück flacht das gerade ja so ein bisschen ab, ne? Diese Berichterstattung.
Ja, aber die Tickets sind unglaublich teuer. So teuer, dass sich inzwischen sogar die Europäische Kommission damit beschäftigt.
Dass das Wucher ist, oder was?
Ja, oder gegen die guten Sitten verstößt, weil es gibt ja also bei diesen Ticketanbietern so eine Art, also die nennen das Dynamic Pricing. Das heißt, je höher die Nachfrage in einem kurzen Zeitraum, desto höher steigen die Preise. Okay. Und so haben sich nach der Veröffentlichung, dass Oasis auf Tour gehen und die Tickets verfügbar sind, haben sie innerhalb von Minuten die Preise auf, also die günstigsten Preise auf 355 Pfund verdoppelt.
Wie steht der Pfund gerade? Also ist mehr in Euro.
Also das sind 380, 390 Euro.
Nicht ganz schlecht.
Für die einfachste Karte im Stehraum.
Naja, aber das ist ja, aber okay, aber wieso ist das jetzt nicht gangbar für die Kommission? Weil das ist doch Angebot und Nachfrage.
Ja, im Prinzip schon, aber ist das noch angemessen? Das ist die Frage. Ich meine, das muss alles geklärt werden.
Angemessen ist alles über 50 Euro sowieso nicht bei Konzerten.
Nee, das ist richtig.
Also ich finde, bis 50 Euro, da kann man auch sagen, das ist angemessen. Aber ich finde, ab da ist es nicht mehr angemessen. Nee.
Nee. Also in gewisser Weise muss man sagen, solange die Leute bereit sind, höhere Ticketpreise zu bezahlen, ist das alles noch in Ordnung. Aber wenn es dann wirklich hier ans Eingemachte geht, also diese 380 Euro oder so, das ist schon echt ein Hammer. Also nicht mal Bruce Springsteen oder Taylor Swift kosten so viel.
Wahnsinn. Mhm. Und das für diese, hat man ja letzte Woche schon, für diese jetzt mittlerweile in die Jahre gekommenen. Nee.
Ja. Also ich werde mir das nicht geben. Noch sind die europäischen, also die nicht-britischen Konzerttermine noch nicht veröffentlicht, aber ich brauche das nicht. Ich habe Oasis einmal gesehen. In der Zeche Zeche Karl in Essen.
Wurde aber klein.
Sehr klein. Also ich weiß nicht, wie viele Leute da reingepasst haben. 300 Leute oder so. Und das war das lauteste Konzert meines Lebens.
Mhm. Echt? Mhm.
Meine Ohren haben noch 3 Tage danach gepiept. Ich glaube, ich habe seitdem nie wieder richtig gehört.
Ja, komm, passt doch super. Dann machen wir direkt mit dem Song des Tages weiter, oder?
Ja, warum denn nicht? Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Und du kommst schon wieder mit Oasis um die Ecke.
Nein.
Sondern?
Ich wollte mal was ganz Aktuelles bringen. Mhm. Weil auch wieder niemand verstorben ist und so. Und vor knapp 4 Wochen hat Jack White ein neues Album veröffentlicht.
Ah, okay.
Dieses Album erinnert sehr an die White Stripes, also die legendären Alben dieser Band. Sehr garagig, schmutzig und sehr analog klingend, also alles auf Band aufgenommen und so. Und daraus ein Song, der heißt That's How I'm Feeling.
Ganz kurz, Jack White, das war doch die Nummer, wo das nicht ganz klar war, ob die jetzt ein Ehepaar sind oder nicht, ne? Die Whites.
Ja, die haben sich immer als Bruder und Schwester ausgegeben, aber die es existiert inzwischen, also es ist, jemand hat eine Heiratsurkunde gefunden. Das heißt, so, die waren wohl tatsächlich ein Paar, sind aber geschieden inzwischen.
Wie hieß der Titel? Entschuldigung, ich habe gar nicht zugehört.
That's How I'm Feeling.
Ah ja. Wie immer, ich werde reinhören und dann berichten.
Ja, ja.
Also, kann ich zu letzter Woche natürlich nachhören? Kannte ich natürlich.
Okay, ja.
Was war es denn nochmal?
Ich hab's schon wieder vergessen, aber ich...
Ich hab's dir nämlich direkt dann, ich hab wirklich direkt danach reingehört und hab dir dann geschrieben, klar, kenne ich natürlich. Jetzt weiß ich, das war gewesen.
Es waren die Smiths.
Smiths, genau.
Aber welcher Song war es? Ich weiß es nicht mehr.
Ich habe was mitgebracht von 2009. Eine sogenannte Rock-Supergroup. Mhm. Fand ich zu dem Zeitpunkt, als das rauskam, 2009, fand ich es total beschissen. Das ist nämlich eine Zusammenkunft von Josh Om, also dem Queens of the Stone Age Frontmann, John Paul Jones von Led Zeppelin, der Bassmann. Und Dave Grohl von Foo Fighters. Die haben mal zu dritt so eine Nummer gemacht namens Them Crooked Vultures. Mhm. Und irgendwie fand ich das damals total aufgesetzt und dumm. Und ich habe jetzt kürzlich reingehört und finde es im Nachhinein gar nicht so kacke. Da sieht man mal, wie kacke Musik geworden ist, dass man jetzt im Nachhinein sowas dann doch wieder schätzen kann. Sagen wir mal so. Da habe ich den Titel mitgebracht, Mind Eraser, No Chaser. Und man, allein alle Songtitel, die auf dem Album sind, und der Bandname, Them Crooked Vultures, merkt man ja auch schon, das ist alles viel zu technisch rangegangen an alles. Mhm. Weil ne, die haben sich die drei alten Herren und ich meine, John Paul Jones und so war zu dem Zeitpunkt ja schon wahnsinnig alt.
Ja, der ist dann, ja irgendwie in den 80ern oder so, ne?
Ja, es gibt, ich habe gestern mal so ein paar Bilder gegoogelt, also das ist ein, als die damals getourt sind, ein uralter Mann auf der Bühne. Mhm. Ja, aber ich, wie gesagt, beispielhaft habe ich mal Mind Eraser No Chaser mitgebracht, weil ich finde das Album eben jetzt 15 Jahre später doch okay.
In der Mangelung besserer Alternativen.
Weil ich keine Ahnung, wahrscheinlich. Aber das war ja damals so zur Hochzeit wirklich von Queens of the Stone Age und Foo Fighters ja eigentlich schon fast zu spät und so. Da hat so ein Zeitprojekt so überhaupt gar nicht reingepasst. Mhm.
Habe ich gar nicht mitbekommen damals.
Ja, guck mal. So sogar. Kommt auf die Liste.
Ja.
Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkservices GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Wusstest du, dass Fanta nicht gleich Fanta ist?
Wie mein?
Kategorie unnützes Wissen.
Okay.
Links rein, rechts raus, aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
Ich habe eine Karte von Europa gesehen, wo der Zuckergehalt von Fanta nach Ländern aufgeführt wurde.
Ah, das sagt man der Cola aber auch nach.
Und das mag sehr gut sein, denn Fanta und Cola gehören ja zum gleichen Konzern.
Nämlich dem Cola-Konzern.
Dem Cola-Konzern, genau. Und also jedes Land hat einen eigenen Zuckergehalt.
Mhm.
Das ist Wahnsinn. Am höchsten, kurioserweise, ich hätte jetzt gedacht, so in den, keine Ahnung, in England oder so wäre der am höchsten. Aber der höchste Gehalt ist in Italien
nee.
Mit 11,8 Gramm pro 100 Milliliter.
Mhm.
Am niedrigsten in Kroatien und Bosnien-Herzegowina mit 3,8 Gramm. Also ein riesen Unterschied.
Boah, so weit auseinander.
Ja.
Boah.
Und also Deutschland,
das Dreifache.
Ja, das Dreifache, wirklich. Deutschland liegt im oberen Mittelfeld mit 7,6 Gramm.
Boah, und dann geht es fast noch doppelt so viel. Mhm. Also.
Ja. Und ich habe versucht, irgendwie ein Muster zu erkennen, ein geografisches Muster zu erkennen. Das existiert nicht.
Hast du Zahlen aus Afrika? Weil nee. Da ist mir nämlich zum Beispiel bei der Cola aufgefallen, ob jetzt, warte mal, in Ägypten, glaube ich, war es auch so. Da fand ich die Cola nämlich so unfassbar süß.
Hm.
Also unerträglich süß.
Ja. Quasi.
Selbst wenn du die, das fand ich, oder finde ich im Ausland ja immer so geil, wenn du irgendwo da an so einem Stand so eine eiskalte Dose Cola ja. kaufst, die so viel zu kalt ist.
Mhm.
Und dann, egal was man kauft in so Ländern, kriegt man das ja immer noch in so einer schönen dünnen Plastiktüte. Und dann diese nasse, kalte Dose aus dieser Plastiktüte rauszuwursteln. Oh. Und oh. Und trotzdem, boah, war das süß.
Ja. Das ist mir schon vor 30 Jahren in Amerika aufgefallen, dass die Cola da süßer war als bei uns. Aber ich habe trotzdem, also meine die beste Cola meines Lebens habe ich in Texas getrunken, auch so vor 30 Jahren oder so, in so einer kleinen Flasche aus Grünglas, diese klassische Cola-Flasche, mhm. die es heute gar nicht mehr gibt, knapp über 0 Grad, sodass fast noch so Eiskristalle da drin geschwommen sind. Und das bei 40 Grad Hitze.
Oh! Ja, aber so ist ja Cola entwickelt, ne?
Ja.
Also dafür ist die gemacht worden.
Ja, absolut. Und dann ist Cola auch super.
Ja, und dann kommt es ja immer noch darauf an, wenn du jetzt nicht die Fertig-Cola kaufst, aus der Flasche oder aus der Dose, sondern aus der Zapfanlage, dann kommt es ja immer noch darauf an, was da für ein Wasser für benutzt ja. wird.
Hm.
Ob das ein sehr kalkhaltiges Wasser ist oder nicht.
Oh ja,
hm. So, das macht natürlich schon einen totalen Unterschied. Ja. Wenn, also bei McDonald's und Burger King und so, wo die da aus der Zapfanlage kommen, da wird ein Sirup eingespeist,
mhm.
dann kommt es da ja doch sehr auf das Wasser an und vielleicht auf die Rohre, wo das dann vorher noch so durchfließt. Ja.
Ob Blei, Kupfer oder Plastik.
Ja. Ach, schön. Ja, pass auf. Wusstest du, dass es total doof ist, wenn man in 567-298 wohnt?
567-298? Warum? Hm.
Ja, wo wohnst du?
Ich wohne 53947.
Nee, nein, aber wenn du jetzt in 567-298 wohnst.
567-298, 56 ist so Richtung, Trier, also irgendwo Rheinland-Pfalz.
Rheinland-Pfalz, genau. Mhm. Aber findest du nicht auch, dass erstmal eine Zahl zu viel ist?
Oh ja, natürlich.
Weil in 56729, das ist der Ort 8.
Ah.
Das bekommst du am Telefon noch niemandem erklärt.
Nee.
Nee.
5, 6, 7, also, 2, 9,
Ach. Ja, ist ein wahnsinnig unnötiges Wissen.
Völlig. Aber darum geht's ja hier.
Ist auch nur ein wahnsinnig kleiner Ort. Ich habe mal nachgeschaut, ja. Das ist mehr so eine kleine Gemeinde.
Ja.
Acht. Ja. Komm, machen wir jetzt direkt den Tipp der Woche hinterher.
Ja.
Der Tipp der Woche.
Ich sträube mich ja immer, aber ich habe es jetzt mal getan und hatte wahnsinnig Erfolg, deswegen rate ich jedem eBay und eBay Kleinanzeigen. Und zwar nicht kaufen, sondern verkaufen.
Aha.
Und die Hürde bei Kleinanzeigen finde ich, also ich finde das einzustellen, finde ich eh immer, mache ich eigentlich viel zu selten, aber ich habe es jetzt mal getan und habe echt viel Scheiße da auch reingestellt. Ne? Und die kaufen dir alles unterm Arsch weg.
Echt?
Das ist, also jetzt nach dem Umzug und so, jetzt so 2-3 Monate später, weißt du, da hast du dann so Sachen, wo du denkst, ach, entweder Fehlkauf, also übergeblieben oder sonst was. Ich habe mal alles so zusammengetrullert und bei Kleinanzeigen rein. Und schwupps, die zahlen dir es einfach.
Wow.
Wird manchmal um 5 Euro diskutiert, so, ja, gut, komm, nimm, komm. Bisschen nervig, wenn du dann so nur Artikel hast, wo dann, keine Ahnung, jemand aus Berlin, und dann musst du das verpacken und da hinschicken, aber gut. Mhm. Aber man hat echt Geld zu Hause rumliegen, was man auch haben kann.
Ja, das stimmt. Dann gibt es, also wenn man mal genau guckt, gibt es eine Menge, was man verkaufen könnte.
Und da möchte ich jetzt wirklich nochmal die Hürde nehmen, also bei, ich weiß nicht, wie es bei eBay selber ist, aber bei Kleinanzeigen ist das mittlerweile mit der Handy-App auch so super easy, das einzustellen.
Mhm.
Du machst das Foto mit dem Handy, wo die App drauf ist,
ja.
Schreibst kurz einen Text und zack, Abfahrt. Da musst du jetzt nicht, ne, Kleinanzeigen ist ja sowieso umsonst, da musst du jetzt nicht groß Heckmeck machen.
Ja.
Also wirklich, wirklich als Tipp, weil in jedem Raum findet man bestimmt 100 Euro, die man irgendwo darum
hat. Ich bin allerdings auf Kleinanzeigen kürzlich in einen Betrug reingelaufen, einen Betrugsversuch, sagen wir mal.
Ja, muss man vorsichtig sein, das stimmt. Ja.
Ich gucke immer mal wieder so nach Gitarren.
Mhm.
Und manchmal stelle ich auch unverbindlich eine Frage, wenn nicht klar ist, was die da haben. Und, so. Und da hat mir tatsächlich einer angeboten, nee, brauchst du gar nicht anzutesten. Ich schicke dir die und dann überweist du einfach über PayPal gewerblich und dann wird das Geld aber nicht eingelöst, sondern das bleibt dann da stehen und wenn dir die Gitarre nicht gefällt, schickst du die zurück und kriegst das Geld automatisch wieder.
Ja, nee.
Erstens funktioniert PayPal so nicht.
Nee.
Aber das war ein professioneller Betrugsversuch. Das heißt, irgendwo in dieser PayPal-Schaltstelle liegt der Betrug. Ich habe das auch gemeldet und die Anzeige ist umgehend verschwunden.
Mhm.
Also ich weiß nicht, wie die das machen.
Naja, aber wenn du die Kohle schickst und jetzt nicht als privat, sondern als Dings, dann zahlst du ja erstmal als Empfänger des Geldes, zahlst du ja Gebühren.
Ja.
Zahlt ja 2, sowieso Prozent. Und der hätte die Gitarre ja nicht geschickt.
Nee.
Sondern du jetzt dem die Kohle. Und dann, ja, Moment, aber dann könntest du eigentlich ja dein Geld zurückfordern. Das ist ein sehr langwieriger Prozess, habe ich mal gehört.
Ja.
Aber ja, aber dann sind die über alle Berge. Ich habe letztens auch über eine neue Betrugsmasche über so Immobilienportale gelesen. Mhm. Ich war ja selber hier auch bei einem der größten Immobilienportale jetzt angemeldet in diesem Jahr, wo du per se schon mal 30 Euro dafür zahlst, dass du in diesem Plusbereich bist.
Ja.
Dass die deine Nachricht bekommen, die als erstes lesen. Darüber hinaus stellt dieses Portal aber auch so Services zur Verfügung. Zum Beispiel, dass du umsonst deine Schufa da direkt in dem Portal beantragen kannst und die ist dann dahinter legt. Du kannst den Personalausweis da reinscannen, um dann am Ende des Tages dem potenziellen neuen Vermieter eine Mappe von dir direkt vorgefertigt dahin zu geben.
Ja, ja, ja.
Und da gibt es jetzt eine neue Betrugsmasche, dass das genauso ist und dann wird einem eine Wohnung zugesichert, wieder auch mal so nicht zu billig, aber auch nicht zu teuer. Aber du bekommst sie wenigstens. Und dann ist so einem jungen Kerl jetzt letztens, also der hat dann jetzt, sitzt jetzt auf 30.000 Euro Schulden, weil der hat dann die Mappe dem Vermieter losgeschickt. Also das ist ein Prozess, den du manuell anschieben musst.
Ja.
So, aber damit hatte dieser Betrüger, Schrägstrich Vermieter, also Betrüger, hatte die Schufa, Personalausweis, also eigentlich alles, mit dem man einen Kredit aufnehmen kann. Und dann hat er einfach 30.000 Euro Kredit aufgenommen im Namen des jungen Mannes aus Berlin.
Wow, wow.
Und der sitzt jetzt tatsächlich auf diesem Kredit fest, weil es sind plausibel alles seine Daten gewesen.
Scheiße.
Also da muss ich, ImmoScout und wie sie da alle heißen, die müssen sich da mal in diesem System was überlegen, weil ich fand das auch damals als Service super, aber irgendwie merkwürdig, da alles zur Verfügung zu stellen, und die erstellen dir diese Bewerbungsmappe quasi.
Ja. Wow.
Mhm. Also Obacht. Sowieso im Internet immer Obacht. Immer.
Ja, ja. Ist alles nicht so koscher. Mein Tipp der Woche ist nicht ganz ernst gemeint. Eistee Korn.
Bitte?
Na, ich habe mich heute so gewundert. Ich habe heute in so einer regionalen Zeitung hier eine Werbung für eine Disco hier bei uns in der Nähe gesehen, und da gibt es jetzt Eistee Korn für 2,50 Euro.
Also Eistee mit Doppelkorn oder was?
Ja, genau, genau. Also Fanta Korn kannte ich noch so von den von der Generation Z. aber jetzt Eistee Korn war für mich ganz neu. Und das Ganze für 2,50 zum Wegballern.
Aber ich meine, Korn kostet nichts. Und die Frage ist, ob da noch groß Wasser dabei ist oder ob das direkt, kennst du diesen körnigen Pulver-Eistee? Weißt du, aus diesem Schraubfeld?
Ja, ja.
Vielleicht wird einfach direkt in den Korn reingekippt.
Boah,
rennt hier gar nicht gut.
Nee.
So, und sowas gibt es bei dir auf der Dorfdisse.
Ja.
Ja. Boah, da kann man sich für 2,50, also kannst du dich richtig mal wegschallern, ne?
Ja, sicher. Ich meine, dafür kriegst du doch kein Bier in der Disse.
Nee. Ich habe übrigens hier einen super antialkoholischen Tipp. Hatte ich jetzt Ewigkeiten im Kühlschrank stehen, habe es jetzt endlich mal probiert und für gut befunden. Für sehr gut sogar. Wir haben doch mal bei dir, oder du bietest doch diesen alkoholfreien Gin an.
Mhm.
Wo ich ja nicht so ganz verstanden habe, weil das ja gar nicht so ginnig schmeckt in alleine.
Mhm.
Aber in Mischung wahrscheinlich schon. Und ich hatte irgendwann mal mir so eine Dose alkoholfreien Gin Tonic gekauft, also schon fertig gemischt.
Ja.
Boah, und das mit Gurke, Minze und einem fetten Eiswürfel jetzt im Sommer. Unfassbar erfrischend.
Mm, lecker.
Glaube ich. Richtig lecker.
Ja.
Also das wertet so ein Tonic einfach nochmal so ein bisschen auf.
Ja, das ist besser als ein Tonic, das stimmt.
Also ein Gin Tonic ist besser als... Und auch in alkoholfrei.
Natürlich.
Ach, schön.
Ich haben wir lange nicht mehr gehabt. Wen oder was gibt es wirklich mitgebracht?
Sehr lange nicht mehr gehabt.
Yep.
Ja, dann hatten wir da hatten wir doch auch so eine Hintergrundmusik für, ne?
Ja, wir hatten das so lange nicht mehr.
Boah, warte mal.
Wen oder was gibt es wirklich?
Ja, dann
mal ja, los. Dann.
Ich suche in der Zeit die Musik, also die Ratemusik.
Die Ratemusik. Ah ja, genau, die haben wir auch noch. Es geht um bizarre Restaurantkonzepte.
Mhm.
Vier gibt es tatsächlich, eins habe ich mir ausgedacht.
Okay.
Modern Toilet Restaurant, so heißt das, in Taipei. Man sitzt auf Toiletten, das Essen wird in Kloschüsseln serviert, die Getränke in Mini-Urinalen. Dann gibt es eine japanische Kette an Ramen-Restaurants.
Mhm.
Ichiran heißt das. Man muss zu keinem Zeitpunkt mit irgendjemandem interagieren. Du bestellst das Essen elektronisch oder schriftlich, setzt dich in eine Mini-Kabine, erhältst dein Essen durch eine Klappe.
In Japan?
In Japan.
Mhm.
In Las Vegas gibt es das Heart Attack Grill. Da wird alles serviert, was ungesund für Herz und Kreislauf ist. Natürlich vornehmlich Frittiertes. Vor dem Restaurant steht eine Viehwaage und wenn du mehr als 350 Pfund wiegst, bekommst du umsonst zu essen.
Okay. Wohin?
In Las Vegas.
Natürlich.
Cabbages and Condoms in Bangkok. Alles dreht sich um Kondome, die als Dekor durchaus kreativ eingesetzt werden. Und das letzte, Graveyard Gravy in Nairobi. Ist ein Biergartenrestaurant auf einem alten Friedhof. Die Tische stehen zwischen den alten Grabsteinen. Die Leichenhalle ist die Küche. Die Kellner tragen schwarz mit weißen Handschuhen.
Boah, okay. Ich bin mal gespannt. Boah, ein bisschen ja, die Rate-Rate-Musik. Also, den Heart Attack Grill, habe ich mal einen Bericht drüber gesehen.
Ja.
Das ist sogar so, dass die Kellnerinnen in dem Fall alles so überzeichnet angezogene Krankenschwestern sind. So ja. Wie man das so aus so ja. Alten Filmen kennt. Dann die alle so Lack Krankenschwester-Outfits an.
Und die Gäste heißen Patienten.
Echt? Ist es?
Ja.
Das Ichiran in Japan kann ich mir fast vorstellen, weil die so Japaner sind, was das angeht, ja sehr komisch und haben auch diese Schlafkabinen, wo man sich wie in einer Leichenhalle einfach nur ja. in so ein Loch ja. da reinlegt und dass die da so drauf sind, dass man sagt, ich will alleine und ohne jeglichen Kontakt was zu essen haben, glaube ich, gibt's.
Also in Japan gibt es sehr viel bizarres Zeug, so viel ist klar.
Ja, ja, ja. Modern Toilet finde ich so ein bisschen an Haaren herbeigezogen, weil welche, also das ist schon sehr fetische Nische, ne? Im Gegensatz zu dem Graveyard in Nairobi, wobei ich finde, Nairobi finde ich dafür auch einen komischen Ort, weil so dieses Mysterium auf dem Friedhof, was zu machen und zu essen, kann ich mir noch sogar noch eher vorstellen, als jetzt aus der Toilette zu saufen und zu fressen. Und wie hieß dieses Condoms sowieso, bla?
Cabbages and Condoms.
So, die Thailänder sind auch extrem strange bei so Sachen. Deswegen glaube ich, gibt es das auch. Ich glaube, du hast dir ja dieses Graveyard in Nairobi ausgedacht.
Endlich hast du dieses Wen oder was gibt es wirklich mal gewonnen.
Yippie! Ja, also hättest du das jetzt gesagt, das ist in Schottland?
Ja, ja.
Hätte ich das abgekauft.
Es gibt tatsächlich etwas Ähnliches, und das war aber nicht in Afrika. Ich hab vergessen, wo es war. Daraus habe ich mir dieses Graveyard Gravy zusammengedichtet.
Ja, sowas geht. Also, weil das glaube ich wirklich, hätte sogar noch irgendwie eine Zielgruppe.
Ja.
So, diese ganzen Emo und
Ja, genau. Ja.
Mystik-Dinger, die kannst du halt mit so einem Konzept, glaube ich, abholen.
Oder in Norwegen oder so, aber in Nairobi ist schon wirklich ein bisschen daneben.
Wobei, warte mal, wo ist das denn auf der Welt? Ich glaube, da haben wir hier schon mal drüber gesprochen, vor Ewigkeiten, wo einmal im Jahr die Toten ausgebuddelt werden und immer frisch angezogen und so und da auch so ein bisschen Party drumherum gemacht wird und mit denen dann zusammen gegessen und getrunken.
Wo war das denn irgendwie nochmal? Indonesien, Philippinen, irgendwie die Ecke da unten.
Irgendwie sowas, ne? Hm. Ich meine, das geht ja schon ein bisschen in die Richtung. Deswegen war ich tatsächlich zuerst ein bisschen verwirrt mit wegen Nairobi, weil ich dachte, vielleicht sind die da auch so. Aber nee, anscheinend nicht.
Ah. Ja. Das war Wen oder was gibt es wirklich?
Hast du Bock auf endlich mal wieder ein Scheißrezept aus dem Interweb?
Yo.
Trage ich auch schon seit einiger Zeit mit mir rum. Wir reden von Nudeln mit Erdbeeren und Speck.
Hä?
Man nehme 500 Gramm Erdbeeren, 500 Gramm Nudeln, eine Packung Speck gewürfelt, 100 Gramm Paniermehl. Die Nudeln ganz normal in Salzwasser kochen, den Speck zusammen mit dem Paniermehl in der Pfanne rostbraun anbraten. Die Nudeln auf den Teller geben, dann die geputzten Erdbeeren und zum Schluss den gebratenen Speck und das Paniermehl darüber verteilen. Klingt alles etwas gewöhnungsbedürftig, schmeckt aber sehr gut. Einfach mal probieren. Stand original so bei einem dieser Rezeptsammlungen im Internet. Meine Lieblingsbewertung dazu ist folgende. Hallo Eili, dein Rezept habe ich zum zweiten Mal nachgekocht. Mein Mann und ich lieben es, haben daran nichts verändert. Die Erdbeeren machen es super saftig, nur etwas Pfeffer dazu. Bild kommt auch, LG Anna.
Oh.
Was? Hä? Wie, das, die Erdbeeren machen das super saftig? Was
da fällt denn? Mir, also zu dem ganzen Rezept in Anführungsstrichen, fällt mir nicht mal eine Kritik ein, weil es ist ja kein Rezept. Es ist ja für den Arsch.
Also da ist ja noch nicht mal, keine Ahnung, irgendeine Sahne oder irgendwas, was das wenigstens nee. so schlotzig, eklig. Das ist ja eine furztrockene Angelegenheit. Ja. Und, also dann auch noch mit diesen Semmelbröseln da drüber, mit dem Paniermehl da drüber.
Was? Und rohe, kalte Erdbeeren.
Ja, aber mir ist das aufgefallen, weil das tatsächlich irgendwie so 3 oder 3,5 Sterne hatte. Das heißt, weil die Leute das für jetzt nicht ganz so kacke bewertet haben. Mhm. Und siehst ja, die haben das schon sogar zum zweiten Mal nachgemacht.
Unglaublich.
Ja, aber wer schon da reinschreibt, Hallo Ali, ne?
Hallo Ali, ja.
Der isst auch Nudeln mit Speck und Erdbeeren. Ja. Ja, viel Spaß beim Nachkochen. Das ist kein Rezept von verkocht und abgedreht am Herd.
Aber es könnte sein, dass wir das übernehmen.
Ja, absolut. Ja, apropos, habe ich gelesen, weil wir dieses Thema, ich gehe mal davon aus, das Thema wird uns in der Zukunft weiter verfolgen, nämlich Personalablöse durch Roboter in der Gastronomie.
Ja.
Lukas Podolski hat ja diese Dönerkette Mangal.
Ja.
Und will sich jetzt über die Kölner Stadtgrenzen, also der ist ja so, ich glaube, ein Restaurant hat er in Berlin, ansonsten ist das ja nur so Köln und Umland.
Ja, genau, Euskirchen hat er hier eins.
Möchte sich jetzt erweitern, will in den nächsten 2 Jahren insgesamt 1600 Filialen in Deutschland aufmachen und 800 in Polen, in seinem Heimatland. Und das mit Hilfe der dieses Roboters, von dem ich schon mal erzählt habe, von diesem Startup aus Hamburg.
Diese Kochroboter.
Diese Kochroboter, der bis zu 4 Gerichte dann quasi parallel machen kann. Und das wird dann so ein komplettes Selbstbedienungserlebnis werden. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, finde ich nicht schlecht, weil hier bei mir gibt es in der Nähe auch so einen Lukas Podolski Mangal. Und da war ich kürzlich und ich habe noch nie, also ich war einfach mal in Nippes in Köln, bei dem, ich glaube, das war der erste, der da war, befand diesen Döner als ziemlich gut. Hier jetzt, das ist so eine Franchise-Scheiße, wo irgendwelche Typen stehen, die von Döner gar keine Ahnung haben. Mm. Viel zu dick geschnittenes Fleisch. Einfach, es war halt nur ein fettiges, widerliches, ekliges Ding. Das kann Roboter echt besser. Wirklich. Ja. Glaube mir. Lukas Podolski, mach Restaurants auf und stell da Roboter hin. Also in dem Fall finde ich das richtig gut.
Muss man denn dann noch ein Franchise daraus machen?
Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Wahrscheinlich nicht, ne?
Also ich weiß gar nicht, ob das ein Franchise ist. Der hat nur eine Handvoll Filialen. Vielleicht sind das auch alles eigen, aber der kriegt wahrscheinlich auch kein Personal und also was heißt er? Also der Kompagnon von ihm, der es ja eigentlich macht. Ja, aber da siehst du, ne, die Leute überlegen sich Konzepte.
Ja.
Weil der will wahrscheinlich expandieren mit dem Ding. Ja. Funktioniert aber nicht, weil es keine Leute gibt. Also muss man sich jetzt überlegen, wie macht man es. Und jetzt, da ist natürlich Fast Food ein sehr guter Abnehmer für.
Absolut. Absolut. Ich überlege ja auch schon seit Monaten aufgrund des Personalmangels, was man konzeptionell ändern könnte in einem Restaurant auf dem Land. Aber mir fällt nichts ein.
Döner anbieten.
Ja. Ein Fast-Food-Konzept funktioniert auch mit Selbstbedienung, aber ein Restaurant-Konzept mit einer gewissen Beratung am Tisch und so weiter und so fort funktioniert eben nicht als Selbstbedienungskonzept.
Nee.
Das wird viele Restaurants noch beschäftigen.
Ja, aber deswegen meine ich, glaube, das wird jetzt so ein wiederkehrendes Thema mit Robotern und KI und so in der Küche Gastro.
Ja.
Wo man allerdings, komme ich direkt zum weiterführenden Thema, total aufpassen muss, dass das Wort oder der Begriff KI jetzt nicht für alles verwendet wird, was nur einen Stromstecker hat, ne?
Ja.
Hier in meiner kleinen lokalen Lokalpresse habe ich dahingehend nämlich was total Witziges gefunden. Eine große, eine große Überschrift, die da heißt, KI meldet Füllstand im Mülleimer. Mhm. Nämlich, hier vor Köln gibt es ja das kleine Städtchen Hürth.
Ja.
Und Hürth macht jetzt zusammen mit so einem Start-up-Unternehmen so ein Modellversuch, in den Mülleimern Sensoren einzubauen, die der Stadtreinigung sagen, wann der Mülleimer voll ist, damit die gezielter die Mülleimer anfahren können. Was daran bitte ist KI? Da ist eine Lichtschranke drin, die sagt Mülleimer voll. Das hat nichts mit KI zu tun.
Und das wird so, überhaupt nichts.
KI-Sensoren, KI meldet Füllstand. So, was? Nein, das hat damit rein gar nichts zu tun. Wenn diese, davon stand nichts in dem Artikel, vielleicht haben sie es für unwichtig befunden und nicht da reingeschrieben, als wenn diese KI dann entscheiden würde und für nächsten Tag den Schichtplan der Stadtreinigung aufstellt,
genau.
Dann wäre das eine KI, die mit Hilfe von Lichtschranken von Lichtschranken in Mülleimern halt arbeitet. Ja, aber nicht die Dinger die Mülleimer ist dann keine KI. Nein.
Na, es gäbe für die KI überhaupt keine Verwendung im Mülleimer.
Nee, aber da haben sie ganz, ganz große Sachen draus gemacht.
Ganz großes Ding. Überall KI, wo man nur hinguckt.
Wo man hinguckt. Nee. Tja, ich hätte noch Frag den Koch.
Ja, warum denn nicht?
Haben wir die Zeit noch? Die Zeit haben wir.
Haben wir.
Zuerst mal die kleine Frage, das ist die ein bisschen abgesonderte Frage, die gehört eigentlich gar nicht dazu, aber interessiert mich. Hast du eine Damenkarte?
Ich musste gerade kurz überlegen, was du meinst, aber ich kenne sowas von ganz früher.
Erklär doch mal ganz kurz, letzte Tage bei Wer wird Millionär gab es die Frage, was das denn ist und ich weiß nicht, warum ich es wusste, aber ich wusste es, aber erklär doch mal ganz kurz, was eine Damenkarte ist.
Eine Damenkarte, die gab es früher in feinen Restaurants. Wenn der Herr die Dame ausführt, bekommt die Dame eine Speisekarte ohne Preise.
Genau.
Damit sie nicht das Teuerste nimmt, was auf der Karte steht.
Nee, ich glaube, so gesehen.
Also eigentlich genau geht es ums Gegenteil. Ums Gegenteil, genau. Ja.
Also dass sie sich nicht von den Preisen beeinflussen lässt.
Richtig.
Aber, weil das scheint es heutzutage immer noch zu geben. Jetzt nicht natürlich überall, aber in besseren, gehobenen Restaurants gibt es das auf Nachfrage wohl trotzdem noch. Natürlich wird das nicht automatisch ausgegeben, aber auf Nachfrage gibt es das. Deswegen die Frage, ob du sowas auch hast oder ob du dann so eine Karte ausgibst, wo so ganz schlecht mit Tippex. Oder einfach nur so die Seite, so an der rechten Rand abgerissen.
Nee, sowas brauchen wir natürlich nicht, weil unsere Damen emanzipiert sind und gelegentlich auch mal den Herrn einladen.
Ich glaube, da gibt es aber eine Herrenkarte.
Ja. Wir haben Herren- und Damenkarten.
So, erste richtige Frage. Anschließend so ein bisschen zur Thematik von eben ist das sogar. Weil du überlegst ja gerade an neuen Konzepten und wie man irgendwie mit Gastro auf dem Land Geld verdienen kann. Und eigentlich passt diese Frage sogar hervorragend dazu, die ich mir da ausgedacht habe. Nämlich, könntest du dir vorstellen, den Schwerpunkt mehr so in Richtung Hofladen zu setzen und vor allen Dingen da jetzt nicht auf Produkte, die du einkaufst, sondern Produkte, die du selber herstellst, nämlich diese, es gibt, ich weiß nicht, ob das in Nettersheim auch gibt, aber hier teilweise wirklich in Supermärkten hast du dann so Stände, so Regale aufgebaut von Bauer XY und da hast du von Gulasch über braune Soße über sonst was, kannst du halt in Gläsern kaufen.
Ja.
Also so ein richtig geiles, frisch gekochtes Frischessen-Angebot. Also könntest du dir das vorstellen, dass du auch in so eine Richtung gehst?
Ich kenne mehrere Leute, die das machen. Daher habe ich eine gewisse Erfahrung mit den Bedingungen, die du erfüllen musst. Also grundsätzlich brauchst du erstmal natürlich eine zertifizierte Küche, die ich habe. Und dann unterliegst du tatsächlich dem Lebensmittelgesetz insofern, als dass du nicht nur amtliche Etiketten auf deinen Gläsern haben musst, sondern du musst auch zum Beispiel, je nachdem wie groß das Ding wird, Produkte an Labor schicken, testen lassen und so weiter und so fort. Also das ist alles nicht ohne.
Gut, aber das machst du jetzt nicht wöchentlich.
Das machst du nicht wöchentlich, aber sobald du ein neues Produkt auf den Markt bringst, und das kann ja auch von Saison zu Saison sich ändern, ist das wesentlich aufwendiger, als einfach nur was zu kochen, in Gläser zu füllen und Etiketten drauf zu kleben.
Ab welcher Größe musst du diesen Aufwand denn betreiben?
Ich glaube, jeder muss diesen Aufwand betreiben, der nicht nur quasi aus der eigenen Küche rausverkauft, sondern auch auswärts verkauft. Es gibt so einen komischen Hofladen-Paragraphen. Ich weiß nicht, ob das ein geschriebenes Gesetz oder ein ungeschriebenes ist, dass du alles, was du so im Umkreis von 50 Kilometern um deinen Laden irgendwie verkaufst, auch extern, gilt noch als Hofladenverkauf. Aber darüber hinaus bist du quasi ein gewerblicher Lebensmittelanbieter.
Halte ich für ein Gerücht.
Habe ich auch gedacht, aber es gibt das tatsächlich.
Aber was hat das denn für eine Bewandtnis, ob du jetzt 45 Kilometer weit irgendwo dein Glas hinstellst oder 100 Kilometer weit?
Frag mich nicht, das ist Deutschland.
Oh ja, na gut, dann passt es ja schon wieder.
Das ist eine gut, kuriose
jetzt,
Sache.
Jetzt hast du natürlich von den Problemen gesprochen, aber Probleme sind ja dafür da, gelöst zu werden. Die Frage war ja so ein bisschen grundsätzlich, könntest du dir vorstellen, das Konzept dahingehend zu ändern? Also mehr weg vom persönlichen Kochgeschäft, eher zum unpersönlichen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und genau das ist das, was mich davon ein bisschen abhält. Mhm. Also Dinge zu kochen und zu produzieren, um die in Gläser abzufüllen und die quasi anonym zu verkaufen, hat natürlich überhaupt nichts mehr mit dem Restaurantgedanken zu tun.
Verstehe ich.
Lieber würde ich tatsächlich irgendeine Art von Imbiss Konzept, also Fastfood-Konzept machen oder so. Das kann man ja auch in gut machen.
Was hältst du von einem Käsespätzle-Foodtruck?
Ja.
ich hätte einen Job für dich.
Ist jetzt ein bisschen kurzfristig vielleicht.
Jetzt mal ohne, jetzt nenne ich nicht Käse, aber was ist denn mit einem Foodtruck? Freistadt Eifel auf Rädern.
Ich habe schon mal über sowas nachgedacht. Kannst du natürlich nicht machen, wenn du auch gleichzeitig noch ein Restaurant am Laufen hast. Weil dafür brauchst du ja dann wieder Personal, was wir alle nicht mehr haben. Das heißt, du kannst nur das eine oder das andere machen. Wobei ein Foodtruck ist natürlich tatsächlich, den kannst du alleine betreiben.
Ja, ich überlege gerade, ja, wieso? Man könnte doch Freitag, Samstag Restaurant und weiß ich nicht, Mittwoch, Donnerstag Foodtruck.
Ja, theoretisch schon. Schwierig. Weil Restaurant bedeutet ja nicht nur 2 Tage kochen, sondern auch 2 Tage vorbereiten und einkaufen.
Ja, das sagst du immer so. Die Frage ist, ich meine, hier in einer großen Stadt, ne, kaufst du dir irgendwie einen rollbaren Untersatz, schreibst da Foodtruck drauf, gehst auf die Foodtruck-Festivals und stellst dich an 3 Tagen hier auf den Netto-Parkplatz. Ich glaube, das läuft. Ich glaube sogar eher, dass es hier Probleme gibt, Standplätze zu finden. wo du noch legal kaufen darfst, ohne dass du von irgendeiner, was weiß ich, Döner-Foodtruck-Mafia verdrängt wirst. Mhm. Wie siehst du das denn auf dem Land? Könnte das einfacher sein?
Ja, du hast ja einfach nicht die Dichte an Einwohnern. Also ich glaube, wenn ich mich hier im Nachbardorf, da ist dienstags immer Wochenmarkt, wenn ich mich da auf den Marktplatz stellen würde, würde ich nicht mal die Standgebühren einspielen.
Mhm, okay. Weil die Abnehmer gar nicht erst da sind.
Weil die Abnehmer gar nicht erst da sind. Das heißt, das muss dann schon zumindest in einer Kleinstadt, wo irgendwie zentral Leute zusammenkommen. Deswegen stehen ja solche Foodtrucks nicht umsonst gerne auf Obi-Parkplätzen oder so. Hm. Wo einfach sehr, sehr viele Leute zentral zusammenkommen. Das ist hier auf dem Dorf nicht gegeben.
Okay. Ja, oder du musst eben nicht so ein Hybrid, nicht Foodtruck, aber so ein mobiles Restaurant. Dass du sagst, ich bin übernächsten Freitag in Ort XY und mache an dem Abend, nehme ich an der Stelle auf meinen Bierbänken Reservierung entgegen. Funktioniert natürlich nur im Sommer alles.
Das ist auch kein neues Konzept. Es gibt ja sogenannte Pop-up-Restaurants. Mhm. Die sind, wenn die aufwendig gestaltet sind, also wenn die mit ganzen Küchen unterwegs sind, dann mieten die sich oft in irgendwelche Fabrikhallen, also so leerstehende Werkstätten und Fabrikhallen ein und bauen tatsächlich eine richtige Küche auf, die dann natürlich, wie das in Deutschland so ist, auch von der Lebensmittelüberwachung abgenommen werden müssen und so. Das machst du nicht einfach so. Das muss natürlich alles von den Behörden kontrolliert und abgenommen werden.
Wenn du das führt jetzt auch wahrscheinlich alles ein bisschen zu weit, die Überlegung, aber es war ja so grundsätzlich die Idee, okay, kannst du dir vorstellen, ist aber irgendwie alles auch nicht möglich.
Ja, also ich meine, vieles kann man sich vorstellen und wenn du dann so ein bisschen hinterfragst, was du dann wirklich umsetzen musst und was du alles beachten musst, stößt du dann schnell an Grenzen und denkst dir, warum sollte ich mir das geben, wenn ich in funktionierendes Restaurant habe, das nur eben das eine Problem hat, nämlich dass es demnächst irgendwann keine Mitarbeiter mehr geben wird.
Kommen wir damit einfach zur nächsten Frage, weil das werden wir hier nicht lösen.
Heute nicht mehr.
Hast du schon mal gewurstet?
Ja, aber ich habe die Wurst nicht in Wurstdärme gepresst. Sondern ich habe nur das Wurstbrät hergestellt, um das weiter zu verarbeiten. Was ja im Grunde nichts anderes ist als ein sehr fettes Hack mit Gewürzen. Mhm.
Aber so, weil ich frage danach, weil ich habe damals in etwas Euphorie, als ich mir die Küchenmaschine gekauft habe, auch den Fleischwolf dazu gekauft, den ich jetzt schon hier und da nutze, aber bei dem Fleischwolf ist auch diese Tülle bei, wo man den Darm drüber zieht, um dann direkt damit da reinzuwursten.
Ja, ich hatte da auch echt Spaß dran.
Ja, aber ich habe das kürzlich noch mal in der Hand gehabt und dachte, ich glaube, ich will gar nicht wursten. Aber deswegen frage ich, ob du das schon mal gemacht hast, ob das vielleicht doch macht das Sinn?
Ja. Ich habe zum Beispiel im Moment das Thema, dass mein Wildlieferant, der auch selber schlachtet, oder wild wird er nicht geschlachtet, sondern hinterrücks erschossen, der Wildzerleger ist und auch wurstet und der hat die Jagd aufgegeben und der macht nicht mehr viel. Und früher habe ich von dem, jedes Mal, wenn er eine fette Sau geschossen hat, habe ich so 10 bis 15 Kilo Wildbratwurst, Wildschweinbratwurst bekommen. Mhm. Und das fällt jetzt weg. Und das war ein Renner.
Ah, okay. Das heißt, du könntest jetzt deine eigene Wildschweinbratwurst machen.
Also ans Fleisch zu kommen, ist im Moment noch kein Problem, auch wenn das schwieriger geworden ist, wegen dem Wolf. Gerade ein Thema in der Eifel, das der Wolf hier sein Unwesen treibt und das Wild nicht mehr rauskommt, um
Sich erschießen zu lassen.
Um sich erschießen zu lassen, genau. Ja, aber jedenfalls diese Wildbratwurst, die ich jahrelang
Das ist so ein geiles Bild. Wie scheiße der Mensch ist, ne?
Ja,
ne? Geht der Wolf um, denn das Wild kommt nicht mehr raus, um sich von uns erschießen zu lassen.
Diese feigen Memmen. Insofern könnte ich mir vorstellen, selber in Zukunft Wildbratwurst herzustellen.
Aber so konsistenzmäßig ist das doch wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, ein vernünftiges Brät herzustellen, sodass die Wurst nachher auch eine gute Konsistenz, einen vernünftigen Geschmack und sowas alles hat, oder?
Ja, das ist nicht einfach nur Hackfleisch basteln, würzen und dann in die Wurstpelle, sondern ein Metzger hat natürlich so Rührmaschinen dafür. Da kommt auch irgendwie Eis rein, damit
Ein Kutter,
so heißt der, genau. Um eine gewisse Bindung herzustellen und so. Also schon ein Koch hat solche Maschinen nicht.
Ja, aber so eine grobe Bratwurst kriegst du da auch durch einen feinen Wolf.
Ja, glaube ich. Also eine grobe müsste machbar sein. So eine feine Weißwurst und eine feine wie nennt man diese Currywürste? Mhm. Also das sind ja feine Bratwürste, die kriegst du so einfach nicht hin.
Ja, kannst ja mal berichten, wenn du gewurstet hast.
Ja, ich muss mal gucken, auch wo ich an Gedärme herkomme und so drankomme.
Das wäre zum Beispiel erstmal der erste Punkt. Mhm. Weil so ein Darm oder auch ein Kunstdarm bekommst du ja nicht einfach im Supermarkt.
Nee, das ist richtig. Also gibt es sicher irgendwie einen Metzgerbedarf, der sowas hat. Muss ich mich schlau machen, keine Ahnung.
Ja, ich freue mich jetzt schon auf die Wurst. Das ist leider kein Thema für verkocht und abgedreht am Herd, weil einfach keiner sowas zu Hause hat.
Nee.
Geschweige denn einen Darm.
Eben. Also jeder hat einen Darm zu Hause.
Jeder hat einen da, der sollte aber darin bleiben. Weißt du was, die letzte Frage, weil ich ja schon eine Frage mit der Darmkarte vorgeschickt habe, spare ich mir fürs nächste Mal auf.
Ja.
Weil die Zeit ist ein bisschen rum.
Oh ja.
Sehe ich gerade. Und hier muss unbedingt gelüftet werden. Wir haben ja heute gestern. Und heute gestern war ja der kühle Tag.
Ja.
Wo man endlich mal lüften konnte. Und jetzt, seit einer Stunde habe ich hier aufgrund der Aufnahmesituation das Fenster zu. Und es muss unbedingt wieder auf.
Ja, ich habe ein ähnliches Problem. Das stimmt allerdings, ja.
Weil die nächsten Tage werden die jetzt wieder warm und nass und so. Ich will nicht meckern. Ich
mach's. Ja, es gibt Schlimmeres.
Am Herd, nach wie vor in der Sommerpause. Bald geht's weiter. In diesem Sinne verabschiede ich mich ganz schnell, wink in die Kamera. Sag bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Bleibt alle stabil und
so. Stabile Genies.
Tschüss, letzte Worte gehen an Rick direkt.
Ja, ich mache jetzt auch ein Fenster auf und verabschiede mich mit den Worten: Madidiot, schwenkte hoch, sobald das Fenster auf ist hier.